Ja, wie schön, dass die Kinder uns hier so einen bunten Obstsalat präsentiert haben, mit eurer Hilfe natürlich, dass wir diese vielen guten Früchte eben schon hören und so ein bisschen an diesem Baum auch sehen können. Diese Früchte, die sind ja ein Zeichen für das Leben, Zeichen dafür, dass die Zweige an einem solchen Baum fest verbunden sind mit dem Stamm und aus den Wurzeln also das Leben bzw. das Wasser bis zu den Spitzen fließt und damit neues Leben hervorbringt, der Baum sich reproduzieren kann. Und an diesem Bild, dass ja, wir angeschlossen sein müssen sozusagen als Christen an diese Quelle, an den Heiligen Geist, der uns mit Leben versorgt, das zeigt ja, dass wir diese Früchte, die hier erscheinen, gar nicht selber produzieren können, sondern dass sie einfach auf natürliche Art und Weise wachsen sollen. Obstsalat, finde ich, ist ein gutes Stichwort. Schön, dass die Kinder das hinterher machen und diese Früchte dann auch zusammenbringen zu einem Ganzen. Denn wenn man es ganz genau nimmt und wenn wir uns diesen Text aus Galater 5 genau anschauen, ist da gar nicht von mehreren Früchten die Rede, sondern es heißt ja, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Die Frucht steht hier in der Einzahl. Es ist nicht von mehreren Früchten die Rede. Also müsste ich dieses Bild eigentlich mal erstmal hier beseitigen. Es führt uns auf eine falsche Fährte, als ob da mehreres nebeneinander steht, vielleicht auch noch miteinander konkurriert, welche mir denn besser schmeckt. Dieses Bild von der einen Frucht, die sich entfaltet in mehreren guten, in einer Fülle von Gutem, in einer Fülle von guten Eigenschaften, das entspricht eigentlich mehr einer Weintraube, die eine Frucht an der Rebe ist. Die Traube hat ja mehrere Beeren, die aber alle zu einer Rebe gehören. Es wachsen ja nicht einzelne Trauben, einzelne Beeren an der Rebe, so jede hängt dann da an diesem Ast, sondern die gehören zusammen und hängen wie eine Traube herab von der Rebe. Man spricht von der Weintraube und von den einzelnen Beeren. Also die Weintraube, die sich nochmal untergliedert, dann in diese einzelnen schmackhaften Beeren. So gehören also diese Tugenden, die Paulus beschreibt, ganz eng zusammen. Sie konkurrieren nicht miteinander, sie schließen sich gegenseitig nicht aus, sondern sie schließen sich gegenseitig ein. Und deshalb ist es kein Problem, wenn wir uns heute Morgen mal einfach nur zwei davon herauspicken. Ich habe gemerkt bei der Vorbereitung, also mit allen werde ich heute hier nicht fertig. Wollte es mit drei versuchen, aber in zweien steckt schon so viel drin. Aber das ist nicht schlimm, wenn wir uns auf zwei wertvolle Eigenschaften konzentrieren. Das schließt das andere nicht aus, sondern immer mit ein. Es geht also heute Morgen um die ersten beiden Früchte aus Galater 5, Vers 22, die Liebe und die Freude. Als erstes geht es also um die Liebe. Und ich glaube, das ist nicht zufällig, dass für Paulus an erster Stelle die Liebe steht. Gott selber ist die Liebe, so heißt es im Johannesbrief. Gott selber ist Liebe, deshalb muss auch ja, die gute Eigenschaft, die für uns als Christen ausmacht, als erstes die Liebe sein. Außerdem sagt Jesus, wenn ihr mich fragt, was ist das Wichtigste, dann kann ich euch das einfach beantworten. Es geht um zweifache Liebe. Markus 12, Vers 29 bis 31, könnt ihr nochmal nachlesen in der Bibel. Markus 12, Vers 29 bis 31, da geht es um die Liebe zu Gott auf der einen Seite und die Liebe zum Mitmenschen. Sagt Jesus, das, wenn ihr das wisst, reicht völlig. Dann wisst ihr alles, was nötig ist. Größer als dieses Doppelgebot der Liebe ist keine von Gottes Anweisungen. Mehr muss man eigentlich gar nicht wissen. Liebe ist aber doch so ein schillernder Begriff. Ich weiß gar nicht, woran ihr zuerst denkt, wenn ihr Liebe, das Wort Liebe hört. Vielleicht unter dem Eindruck der zahlreichen Hochzeiten, die wir in diesem Jahr feiern, denkt ihr vielleicht zunächst einmal an die partnerschaftliche Liebe, an verliebte Paare. Und das ist auch ganz berechtigt, denn das ist eine Bedeutung, die Liebe hat in der Sprache der Bibel oder genauer gesagt in der Sprache in der das Neue Testament geschrieben ist, im Griechischen, diese Sprache hat drei Möglichkeiten, von der Liebe zu reden. Und da gibt es auch die partnerschaftliche Liebe, die in Griechischen mit dem Wort Eros wiedergegeben wird. Die Eros-Liebe, die entspricht am ehesten das, was wir unter Liebe als Gefühl verstehen. Das Gefühl, das sich hingezogen fühlen zum Partner, die Zuneigung zwischen Mann und Frau, die die beiden so eng aneinander bindet, dass sie ja sich ein Leben lang füreinander versprechen. Das Gefühl der Liebe, das auch danach strebt, selber vollständiger zu werden. So der Eindruck, ich bin alleine eigentlich unvollkommen und ich brauche eine Ergänzung. Darum geht es bei dem griechischen Begriff Eros, ja, sich zu ergänzen, vollkommener zu werden durch das, was der andere mitbringt. Es ist gar nicht so sehr dieses eingeschränkte, der Blick auf meine persönlichen Lustgewinn, auf meinen Gewinn, den ich durch diese Liebe habe. Das ist vielleicht eine ganz starke Verkürzung, die wir immer hören, wenn wir dieses Wort sehen, wenn wir an oder das Wort erotisch fällt. Das ist aber nicht das, worum es in diesem Gefühl, in der Zuneigung im Griechischen geht, sondern da geht es wirklich darum, man erhofft sich durch das Gemeinsame, durch die gemeinsame Liebe, später was Neues, Gemeinsames, Ganzes, Großes zu schaffen, was dann mehr ist, als was ich alleine darstelle. Und das habt ihr vielleicht auch schon gehört, die Philia, die Freundschaft zwischen Menschen, ja, dieses Wort bringt das zum Ausdruck, was es bedeutet, ja, jemanden zu haben, dem man vertraut, dem man alles sagen kann. Ein Freund, dem man sich zugeneigt fühlt. Nicht so stark, entspricht nicht dem to love in Englisch, sondern eher dem to like, etwas mögen, etwas schwächer also, als diese starke Liebe zwischen Mann und Frau. Und dann folgt nicht zuletzt, sondern in der Bibel am häufigsten gebraucht, die Agape. Die Agape-Liebe, mit der die selbstlose Liebe bezeichnet wird, vor allen Dingen auch ausschließlich die Liebe Gottes bezeichnet wird, kann aber auch die fürsorgliche Liebe der Geschwister untereinander in der Gemeinde oder der Eltern für ihre Kinder bedeuten. Und wenn ich mich da mal beobachte, so als Vater von zwei Töchtern, dann fällt mir auf, wie viel Zeit ich mit den Wünschen meiner Kinder verbringe. Wie viel Gedanken ich mir darüber mache, was für Wünsche die haben und wie ich die vielleicht erfüllen kann. Und das selbst dann, wenn ich mich gerade über sie geärgert habe. Selbst dann mache ich mir Gedanken, was würde ihnen Freude machen? Was würde ihnen gut tun, damit die vielleicht nicht so nörlig sind? Oder worüber sie sich zum Geburtstag besonders freuen und wie ich das anstellen kann, das rauszukriegen und es bleibt trotzdem eine Überraschung. Wie viel Gedanken mache ich mir in dieser fürsorglichen Liebe? Als Eltern werden wir da erstaunlich kreativ und einfallsreich, auch wenn wir, glaube ich, oft den Eindruck haben, na, das kriege ich nicht eins zu eins zurück. Vielleicht haben wir sogar, wenn wir uns das fragen, wissen die Kinder das zu schätzen, beantworten wir das innerlich mit Nein. Und trotzdem hören wir nicht auf mit unseren Bemühungen. Das ist diese selbstlose Liebe, fürsorglich. Selbstlose Liebe beobachte ich aber auch umgekehrt bei Kindern, die ihre alte Mutter im Pflegeheim treu besuchen, die sich Gedanken machen, wie kann ich meiner einsamen alten Mutter noch eine Freude machen, zum Beispiel mit ihr ein Lied anstimmen, damit quälende oder sorgenvolle Gedanken verschwinden oder mal etwas mitbringen, was es so im Altersheim nicht zu essen gibt, um ein bisschen Abwechslung in diesen Speiseplan zu bringen. Mit welcher Hingabe besuchen auch Leute aus der Gemeinde, die gar nicht mit diesen einsamen Menschen verwandt sind, solche in Altersheimen, um ihnen zu zeigen, ihr seid nicht vergessen. Selbstlose Liebe zu zeigen, wir sind noch für euch da. Alles positive Beschreibungen von Liebe. Manchmal wird dieses Wort Liebe aber auch abgewertet, nur um zu beschreiben, was wir gerne haben. Wovon wir gerne was haben. Also zu sagen, ach, ich liebe es, Eis zu essen. Oder ich liebe schnelle Autos. Am liebsten, wenn ich sie fahre, selber fahren darf. Im Unterschied zu der Agape, zu der selbstlosen Liebe, beschreiben diese Beispiele aber natürlich etwas, Wo habe ich da etwas von? Da geht's um mich und nicht um den anderen. Klar ist, glaube ich, bei der Liebe, die der Heilige Geist als Frucht schenkt, da dreht sich nichts um mich, da dreht sich alles um den anderen, um die Gemeinde, um Gott. Die Frucht Liebe zum Galaterbrief entspricht der Agape. Sie fragt nicht nach dem eigenen Nutzen. Und trotzdem, glaube ich, geht der, der so liebt, niemals leer aus. Ich weiß nicht, wie das Wort Liebe, was das sonst noch so bei euch zum Klingen bringt oder wie das so in den Reihen unterschiedlich wahrgenommen wird, vielleicht auch von den Geschlechtern unterschiedlich aufgenommen wird. Liebe, das klingt ja so ein bisschen wie so ein weiches Thema, als ob das was für Frauen wäre, für Mütterherzen, die selbstlose Liebe verströmen an die Kinder oder an die ganze Familie oder was für Mädchen im Teenageralter, die Briefe und Geschenke mit Herzen verzieren. Weiß nicht, und ich hoffe, ihr Männer habt noch nicht abgeschaltet, sondern seid noch ganz wach dabei, denn bei der Liebe in der Bibel geht's um die selbstlose Liebe, die ihr Vorbild hat in Gott. Und da geht's gar nicht um Gefühl. Gefühl ist ja, wird oft eher den Frauen zugeschrieben. Bei dieser Liebe geht's gar nicht um Gefühl, es geht um eine glasklare Entscheidung Gottes. 5. Mose 10, Vers 15, da heißt es von Gott: Doch nur an deine Väter hat der Herr sein Herz gehängt. Hier spricht also Mose zu dem Volk Israel, zu der Vielzahl an Menschen und sagt, unsere Väter, Abraham, Isaak, Josef, noch nur an deine Väter hat der Herr sein Herz gehängt. Nur sie hat er geliebt. Und euch, ihre Nachkommen, hat er später unter allen Völkern ausgewählt. Die Zuneigung Gottes hat gar nichts mit der Attraktivität dieses Volkes zu tun. Ein Vers vorher heißt es, dass Gott ja eigentlich alles gehört und dass er sich ja der Großmächte in dieser Welt hätte bedienen können, um sein Reich zu bauen. Und trotzdem bekam Gott Gefallen. So könnte man das auch übersetzen. Oder er sehnte sich nach ihnen. Oder eben eher wortwörtlich diesen hebräischen Begriff Chashak übersetzt: Er hat sich aus Liebe an euch gebunden. Mit anderen Worten, Gott hängt, wie es bei Verliebten üblich ist heute, so ein Vorhängeschloss an eine öffentliche Brücke mit seinem Namen und dem Israel darauf und wirft den Schlüssel in den Jordan oder ins Mittelmeer. Gott hat gewählt, Gott hat sich entschieden, er hat das Band der Liebe geknüpft. Eine glasklare Entscheidung, keine Gefühlsduselei. Und wie, um zu bekräftigen, dass die Liebe, um die es hier geht, eine durch und durch männliche Angelegenheit ist, lässt Gott ungefähr 1000 Jahre später durch einen Propheten Israels das symbolisch durchleben, was Gottes Herz aushalten muss. Und was eine Entscheidung zur Liebe bedeutet. Da gibt es den Propheten Hosea. Und der muss das an seinem Familienleben deutlich machen, was Liebe als Entscheidung bedeutet. Hosea heiratet im Auftrag Gottes eine Frau, von der er von vornherein weiß, dass seine Frau Gomer einem Liebhaber nach dem anderen hinterherlaufen wird. Vielleicht hat sie ihn am Ende sogar verlassen. Und er konnte sich gar nicht sicher sein, ob die Kinder, die sie dann gebar, überhaupt von ihm waren. Und trotzdem bekommt er von Gott den Auftrag, sich zu ihnen zu verhalten, wie ihr Vater. Und als ob das nicht genug wäre, soll er später nochmals heiraten. Die Ausleger sind sich da nicht so ganz sicher, ob das denn nun jetzt die gleiche Frau ist, die ihn vielleicht da verlassen hat. In jedem Fall geht es wieder um eine Treulose, die keinerlei Rücksicht auf die Gefühle anderer nimmt. Mit der Übersetzung der Hoffnung für alle liest sich Hosea 3, Vers 1 und 2 so. Der Herr sprach zu mir: Obwohl deine Frau deine Liebe nicht erwidert hat, sondern ständig die Ehe bricht, sollst du sie wieder bei dir aufnehmen und sie lieb haben. Denn auch ich liebe die Israeliten, obwohl sie anderen Göttern nachlaufen. Da kaufte ich meine Frau für 15 Silberstücke und 4,5 Zentner Gerste zurück. Also mit der Hoffnung für alle, die sich festigt darauf, dass es die gleiche Frau ist, könnte man sagen, als diese Treulose so gut wie am Ende war und auf dem Sklavenmarkt zum Kauf angeboten wird, da kommt Hosea zum Einsatz. So ist Gott, sagt die Bibel. Er gibt dich nie auf. Er gibt uns nie auf. Seine Liebe hat nichts damit zu tun, ob ich liebenswert bin, ob du liebenswert bist oder nicht, sondern Gottes Liebe ist eine handfeste Entscheidung. Und genau solch eine Liebe, nicht ein Gefühl, sondern eine Entscheidung, will Gott, will der Heilige Geist in uns wachsen lassen, als Folge davon, dass wir uns Gottes Liebe gefallen lassen. Denn Gott hat sich auch für uns entschieden, weil er sich auf Jesus Christus festgelegt hat und damit auch auf jeden, der sich an Jesus hält. Vielleicht ein sehr hoher Anspruch, so zu lieben, in solch eine Liebe hineinzuwachsen, aber da finde ich wieder das Bild von den Früchten ganz hilfreich, denn Früchte sind ja nichts, die über Nacht plötzlich da sind, fertig, genießbar, sondern Früchte können auch unreif sein. Die brauchen auch Zeit zum Wachsen. Und so bedeutet das also hier aus dem Galaterbrief beides für uns. Die Frucht der Liebe, die Frucht des Geistes ist ein Geschenk, aber gleichzeitig dürfen wir es lernen. Wir dürfen da hinein wachsen. Wir dürfen es lernen, so zu lieben wie Gott. Und das ist kein Widerspruch. So wie wir das manchmal vielleicht als Widerspruch empfinden, man könnte ja nämlich einwenden, wie soll ich denn jemanden lieben, jemandem Liebe entgegenbringen, wenn ich dem gegenüber gar keine Liebe empfinde? Das ist doch dann unehrlich. Da bin ich ja nicht echt. Und man kann doch gar nicht mit jedermann Freund sein. Selbst in der Gemeinde kann ich doch nicht mit jedermann Freund sein. Da sind Leute, deren Eigenarten finde ich gar nicht so anziehend, vielleicht eher abstoßend. Und da kann ich doch nicht so tun, als ob. Aber so argumentiert, so kann nur die Liebe argumentieren, die Eros oder die Philia heißt. Bei der Eros-Liebe geht es tatsächlich zuerst um mein Gefühl, um das, wie ich von dem anderen angezogen werde. Und das motiviert mich und setzt mich in Bewegung. Weil zwei Menschen sich zueinander hingezogen fühlen, schmieden sie dann Pläne, wie sie mit ihrer oder ihrem Auserwählten ihres Herzens zusammenkommen können. Hier steht bei der Liebe, die Eros heißt, die Philia heißt, tatsächlich an erster Stelle das Gefühl, dann kommt die Handlung. Und da, das muss auch stimmig sein, sonst wird der andere sich auf das Verben gar nicht einlassen. Aber bei der Agape, da läuft das andersrum. Da steht zuerst die Entscheidung und dann die Handlung, das Bemühen um den anderen. Und dann wächst vielleicht, wenn es gut geht, am Ende auch sowas wie ein Gefühl der Verbundenheit auf einer anderen Ebene. Und dann lernen wir, Menschen anzunehmen, ohne dass sie sich um unsere Gunst bemühen. Stattdessen geben wir ihnen das Gefühl, dass wir an ihnen festhalten, dass wir sie nicht loslassen. Das bleibt auch in der Gemeinde immer ein Lernfeld. Auch da müssen wir, glaube ich, immer reinwachsen. Das haben wir nicht so in die Wiege gelegt bekommen, wie die natürliche Liebe, die natürliche fürsorgliche Liebe, die wir so in der Familie kennen, wie ich sie am Anfang beschrieben habe. Sondern das ist eine geistliche Entscheidung, das ist ein geistliches Wachstum, zu einer solchen Entscheidung sich durchzuringen. Und ich möchte das an einem Beispiel mal deutlich machen. Beispielhaft verbinde ich das mit einem Prozess, den wir auch als Gemeinde mitgemacht haben. Und ich spreche da jetzt mal nur, was das für mich bedeutet hat. Ich möchte mit diesem Beispiel niemand anderen ins Gewissen reden, keinen angreifen und auch niemanden belehren, was da bei der Entscheidung richtig oder falsch war. Aber ich möchte einfach mal euch beschreiben, wie ich das erlebt habe. Und zwar meine ich den Prozess, den wir als Gemeinde um die Entscheidung hatten, wie wir in Zukunft mit Mitgliedern umgehen, die nicht regelmäßig oder gar nicht mehr in die Gemeinde kommen. Ich spreche nur von mir. Und wer mich so ein bisschen kennt, der weiß, ich bin ja eigentlich ein Mensch, der es im Leben gerne klar und strikt hat. Klare, strikte Regeln, wo man weiß, was ist links, was ist rechts. Wenn man es überzeichnen wollte, könnte man sagen, am besten wäre das Leben in Paragraphen gegossen. Bezogen auf die Gemeinde hieße das dann, entweder gehöre ich dazu und mache aktiv mit, oder mir ist die Gemeinschaft gleichgültig, dann brauche ich doch auch nicht mehr dazugehören. Warum kann man das denn nicht klar und deutlich miteinander besprechen? Ich spreche von mir, ja, meine Gedanken. Und dann würde ich sagen, nun entscheid dich doch mal rein oder raus. Was willst du denn eigentlich? Ist doch nicht so schwer. Und wenn ihr überlegt, diesen Prozess, der ist länger, ist älter als 2 Jahre, das ist eigentlich ein Prozess, den haben wir im Ältestenkreis lange gehabt. Das fing von vornherein an, als ich auch hier Pastor in der Gemeinde war, haben wir überlegt, wie kann man das machen? Da gab es Modelle aus anderen Gemeinden, die das modellhaft auch vorgelebt haben, wie man da so Schritte gehen kann. Und das sind ja Menschen, die eben nicht regelmäßig hier auftauchen, zu denen von mir aus keine intensive Beziehung gewachsen war. Wie umgekehrt zu Leuten, denen ich Sonntag für Sonntag begegnet und die ich begrüßt habe. Ich bin auch nicht, wie einige von euch, mit denen aufgewachsen und habe dadurch vielleicht natürliche Beziehungen geknüpft. Also könnt ihr euch vorstellen, dass auf dem Hintergrund es mit dem Abstand sehr leicht fällt, das ganz einfach und nüchtern zu betrachten. Ganz sachlich. Mit einem Fahrplan im Kopf oder vielleicht sogar auf dem Papier. Mit so einem schönen Modell aus einer anderen Gemeinde. Funktioniert, schreiben die in der Gemeindezeitschrift der Baptisten. Das war jetzt ein böser Seitenhieb, ne? War nicht so gemeint. War aber so. Ja, und dann, wenn man die Schritte durchgegangen ist, dann steht doch am Ende eine Entscheidung. Gemeindemitgliedschaft, ja oder nein. Und im Laufe dieses Prozesses hat sich die Entscheidung oder die Empfindung, die Einstellung in mir geändert. Je mehr wir uns damit beschäftigt haben, je mehr wir uns auch mit diesen Menschen beschäftigt haben, wich in mir das Gefühl, dass wir uns zu leicht machen, wenn wir nicht Klartext reden, dem Eindruck, nee, das stimmt nicht. Es ist umgekehrt. Klartext zu reden, das wäre in Wahrheit leichter und der einfachere Weg. Ich könnte mich auf die Satzung berufen und sagen, die Zeit ist verstrichen und damit auch deine Mitgliedschaft. Schwerer und aufwendiger war es, die Kluft und das unbefriedigende Verhältnis zu tragen, zu ertragen. Es ist schwerer und aufwendiger, immer wieder neu, ja, enttäuscht zu werden. Immer wieder neu zu versuchen, Brücken zu schlagen. Und es ist alles andere als Bequemlichkeit, sondern im Gegenteil, es ist unangenehm, aufs Neue enttäuscht zu werden. Und je länger und je mehr wir für die Personen gebetet haben oder vielleicht auch ja, Schritte gegangen sind, um den Kontakt wieder zu beleben, wuchs dann auch eine innere Verbindung von mir zu diesen Personen. Nicht zu allen, aber zu Einzelnen. Und das wollte ich gar nicht mehr aktiv lösen. Vielleicht könnt ihr diesem Beispiel ein bisschen was abspüren. Was das bedeutet, wenn die Frucht der Liebe als Entscheidung wächst. Und ich habe den Eindruck, diese Frucht der Liebe ist ja bereits längst in der Gemeinde, schon vielleicht bevor sie bei mir gewachsen ist, schon längst in der Gemeinde gewachsen gewesen. Denn viele von euch haben das auf dem Forum, wo wir das mit euch besprochen haben, diesen Weg des langen Atems wie selbstverständlich unterstützt. Lassen wir das Beispiel mal beiseite. Das Gleiche, glaube ich, kann gelten für die Art und Weise, ob wir gleich ticken oder nicht. Ob wir einen Draht zu dem anderen in der Gemeinde haben oder nicht. Ob ich in der gleichen Familiensituation bin wie sie oder er oder nicht. Und vielleicht fehlt auch der natürliche Draht. Aber gerade dann, wenn er fehlt, lade ich vielleicht gerade deshalb sie zum Geburtstag ein, damit der Draht eine Chance hat zu entstehen, geknüpft zu werden. Der Draht des Zueinander. Und die selbstlose Liebe, die kann das weil sie ist nicht auf das Gefühl angewiesen. Die muss nicht warten, bis das Gefühl da ist, sondern sie trifft eine handfeste Entscheidung. Ihr merkt, bei der Liebe geht es um alles andere als um Gefühlsduselei und auch nicht um romantisch verklärte Momente, sondern um eine Bewegung aufeinander zu der uns der Heilige Geist motiviert. Frei nach einem sehr männlichen Motto: Es gibt viel zu tun, packen wir es an. Und in dem ganzen Zusammenhang von heute Morgen, wo wir die Kinder auch dabei hatten, viel Lebendigkeit, viel Fröhlichkeit, Ferienanfang, finde ich, darf die zweite Frucht nicht fehlen, die möchte ich euch nicht vorenthalten, das ist die Freude. Das hätten wir die ganze Zeit sehen sollen, ne? Genau. Die Freude. Die zweite Frucht ist die Freude. Ich glaube, das passt ganz gut als Ergänzung zur Liebe, weil auch die Freude erscheint mir so eine Tugend, die wir ja oft missverstanden, vielleicht sogar verlernt haben. Zum einen durch einen ganz natürlichen Prozess des Erwachsenwerdens, ganz anders als die Kinder hier heute Morgen, ist uns das nicht mehr so dicht, wie wir uns freuen. Wir haben diesen direkten Zugang verloren. Kindern sieht man das sofort an, wenn sie sich freuen. Die können sich da gar nicht verstellen. Wir kontrollieren das ein bisschen. Wir zeigen Freude eher kontrolliert, möchten gesetzt und nüchtern auftreten. Zum anderen, glaube ich, haben wir Freude auch ein Stückchen verlernt, weil wir in christlichen Kreisen auch manchmal ja belehrt worden sind, dass es ja so Freude gar nicht, dass es darauf gar nicht ankommt. Zumindest mal sind wir unsicher geworden, worüber wir uns denn freuen dürfen. Freude an natürlichen Dingen, Vergnügen, das war eine schwierige Geschichte. Es war unchristlich zu tanzen, ins Kino zu gehen oder eine Runde auf dem Karussell zu fahren und dabei Freude zu empfinden. Ja, das sozusagen körperlich zu spüren, wie hervorragend Gott uns gemacht hat, dass wir das körperlich spüren können, die Freude. Dass Freude uns belebt, uns glücklich macht. Diese einfache Daseinsfreude, Lebensfreude, die Freude daran, dass Gott uns geschaffen hat. Aber alles Vergnügen, so habe ich das jetzt kürzlich noch auf einem Hausbesuch mit Geschwistern in der Gemeinde besprochen, alles Vergnügen war irgendwie verdächtig. Das gehörte zur Welt, das war das Einfallstor möglicherweise des Bösen, wo wir verführt werden zum Schlechten aller Art. Und damit geriet auch die Freude unter Generalverdacht. Immer wenn ich das höre, wenn mir das erzählt wird, dann kommt mir das so ein bisschen vor, wie die Strategie des damaligen SED-Regimes in der DDR in den 50er Jahren. Da haben die auch gesagt, die Jazzmusik, das ist die dekadente Form von Musik, mit der der böse Westen den ja übergriffigen Kapitalismus hier versucht auszubreiten. Und deshalb wurde diese Musik in der DDR in den 50er Jahren als Bedrohung verboten. In den 60er Jahren haben sie nochmal einen Schwenk gemacht, dann haben sie gedacht, ach, man kann das ja auch anders deuten, daran können wir den Protest des unterdrückten Proletariats der Schwarzen in Amerika sehen. Und plötzlich war die Jazzmusik willkommen und begrüßt und es gab Konzerte. Aber so diese ideologische Deutung von äußerem, fröhlichen, von Gott geschenkten Vergnügen, da sehe ich ähnliche Züge. Da klingen für mich ähnliche Züge an, wenn davon berichtet wird, wie vor 30 oder 40 Jahren in der Gemeinde mit Argusaugen darauf geachtet wurde, dass nur bloß keiner auf die Kirmes ging. Und ich glaube, durch diese Verbote, durch diese Grenzzäune, die uns oder die Menschen von der Freude abgehalten haben, da kann auch ein Stückchen weit der Zugang zur Freude, die Gott schenken möchte, verloren gehen. Wenn man das nicht gelernt hat, was das bedeutet, sich wie ein Kind über ein Eis im Sommer zu freuen. Oder was für ein Gefühl entsteht, wenn ich auf der Schaukel hin und her schwinge. An mir ist glücklicherweise diese Ideologie vorübergegangen. Der Besuch einer Kirmes ist für mich der Inbegriff meiner kindlichen Freude. Die kann ich heute noch erleben. Und ich glaube, dass ein solcher Zugang zur Freude, so ein natürlicher Zugang zur Freude auch hilft, an die Freude anzuknüpfen und das zu übertragen auf die Freude an der Gemeinschaft in der Gemeinde. Fröhlich miteinander zu feiern, die Gemeinschaft miteinander zu erleben. Denn es ist so wichtig, sich freuen zu können wie ein Kind. Matthäus 18, Vers 3. Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Reich der Himmel kommen, sagt Jesus. Sich freuen können ist wichtig, denn es steckt an. Und wenn wir an dieses Gefühl der Freude aus Kindertagen anknüpfen können, dann kann sich das fortpflanzen in unsere Freude, in die Gemeinde hinein. Ich kann mich daran freuen, wie das Leben ist, wie ich bin. Weil Gott mich ja erlöst hat. In der biblischen Sprache, weil ich ja vor Gott gerecht bin. Deshalb darf ich mich ungezwungen freuen und mit mir selbst und mit meiner Lebenssituation übereinstimmen, zufrieden sein. Manche alten Glaubenslieder singen von dieser Freude. Das Lied Amazing Grace zum Beispiel. Und dann ist das auch noch im Dreivierteltakt geschrieben. Dazu kann man Walzer tanzen, was ich mit Freuden mache. Also Freude ist ein großer Gewinn fürs Leben. Denn wer sich freut, das ist nicht ein reiner Selbstzweck. Sondern aus der Freude erwächst wieder was Neues, erwächst eine neue Frucht. Nämlich wer sich freut, der kann anderen gönnen. Der muss nicht geizig gucken, was habe ich denn? Geht mir was verloren? Der kann gönnen. Wir merken vielleicht, Frucht des Geistes, das ist etwas anderes als Erfolg. Also Frucht könnte man ja auch sagen, wie beim Landwirt, ne, der Ertrag. Aber hier geht's nicht um den Ertrag. Hier müssen wir fein säuberlich unterscheiden. Es geht nicht um Leistungen, die wir optimieren, sondern es geht um etwas, dem wir Raum geben dürfen, damit es wächst. Einen Raum, in dem wir frei sind, in dem wir zweckfrei leben, lieben und uns freuen. Das ist Gottes Absicht mit den Menschen. Dass wir uns frei von Absichten lieben und annehmen und miteinander freuen. Die Frucht des Geistes ist kein Ertrag, kein Gewinn, den wir im christlichen Leben erwirtschaften. In der Gemeinde geht es nicht so wie in einem Wirtschaftsunternehmen, das auf Erfolg ausgerichtet ist. In der Gemeinde geht es um intakte und heile Beziehungen. Vielleicht haben wir das verlernt. Vielleicht haben wir uns einfangen lassen von Machbarkeitsphilosophien. Dann dürfen wir es uns ganz neu befreien und beschenken lassen von dieser Frucht des Heiligen Geistes mit zweckfreier Freude. Denn dazu wurden wir geschaffen. Wir sollen Ebenbild Gottes sein und die Bibel beschreibt Gott als einen, der sich zweckfrei über uns und an uns freut. Und damit möchte ich schließen. Zephania 3, Vers 17. Da heißt es, der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte ein Held, der Rettung bringt. Er freut sich und jubelt über dich. Er erneuert seine Liebe zu dir. Er jubelt über dich und frohlockt, wie man frohlockt an einem Festtag. Von dieser zweckfreien Liebe Gottes leben wir. Und von ihm dürfen wir uns anstecken lassen. Amen.